Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns einmal ein paar Mythen der Reformationszeit näher. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, aber immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig und möglich, mit einer Portion Augenzwinkern. Heute habe ich hier wieder einen Gast am Podcast, beziehungsweise Gast ist fast falsch. Ich habe mich mit einem befreundeten Podcaster, den du vielleicht auch kennst, zusammengetan, nämlich mit Mirko, besser bekannt als der Buddler. Und wir unterhalten uns recht ausführlich über Mythen aus der und über die Reformationszeit in Europa. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
Ja, hallo Ralf.
Ja, hallo Mirko.
Grüß dich. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir wollen ja heute über Fake News im Reformationszeitalter reden. Und da hattest du dich ja netterweise bereit erklärt, weil du ja auch ein entsprechendes Buch geschrieben hast. Schon ein bisschen länger her. Ich habe den Titel auch nicht mehr ganz vor Augen, aber ich glaube, es hieß irgendwie Fake News von gestern. Kann das stimmen?
Ja, genau. Ja. Mit einem unendlich langen Untertitel, weil man ja alle Keywords mitnehmen muss. Aber ja.
Perfekt, ja. Genau. Und da dachte ich, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen unser gemeinsames Thema, weil ich mich tatsächlich auch gerade so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich habe vor kurzem einen Vortrag über Luther und Lorenzo Valla gehalten. Da geht es sozusagen auch um das Thema eines bestimmten Fake News. Aber bevor wir da einsteigen, hätte ich eine provokante Frage am Anfang. Und zwar, können wir überhaupt über Fake News in der Vergangenheit reden, bevor es überhaupt Zeitungen gibt? Du hast dir ja wahrscheinlich bei deinem Buchtitel ein bisschen was gedacht.
Ja, da greifst du, glaube ich, da werden wir uns wahrscheinlich auch schnell darauf einigen können, da greifst du einen Schwachpunkt des Titels an, weil natürlich ist das ein bisschen irreführend, weil Fake News impliziert ja, dass es News gibt. Und News im Sinne von Nachrichten, sagen wir, oder von organisierten Nachrichten, also Zeitungen, gibt es ja erst langsam dann im Zuge der Neuzeit. Und gerade so im 16. Jahrhundert fällt es mir eigentlich schwer, jetzt zu sagen, das sind wirklich Fake News, einfach weil es das Konzept der News ja so noch gar nicht gibt. Ich habe mir mal die künstlerische Freiheit genommen für das Buch, um das halt irgendwie einen ansprechenden Titel zu finden. Ist ja schwer genug, wie du, glaube ich, gut genug weißt, für egal was man macht, einen guten Titel zu finden. Ganz korrekt würde ich nicht sagen, dass es ist. Oder würdest du da widersprechen?
Ich würde sogar ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, gerade im 16. Jahrhundert könnten wir so ein bisschen von dem Anfang einer publizistischen Tätigkeit oder mit Massenmedien sprechen, die in der Zeit entstanden sind, was Fake News ja eigentlich ist, nämlich irgendwie die Verbreitung, also würde ich es definieren, Verbreitung bewusst oder unbewusst falscher Nachrichten über ein Massenmedium mit dem Buchdruck, die ja wirklich auch erschwinglich für jedermann zu bekommen waren. Auch Einblattdrucke beispielsweise wäre auch so ein Ding, wo dann eben mit ein paar Pfennigen man Nachrichten in gewisser Weise oder zumindest Meinungen unters Volk bringen konnte. Und ich denke, das fängt gerade in dieser Zeit an. Und lustigerweise, ich habe auch mal ein bisschen mal zu dem Thema recherchiert. Es gibt tatsächlich auch, sozusagen gerade im protestantisch-katholischen Kampf gibt es gerade eine ganze Menge Falschmeldungen, die man sich so gegenseitig um die Ohren haut. Also das passt eigentlich ganz gut. Also man könnte sich fast doch darauf einigen, dass man so eine Art Fake-News-Phänomen bereits in dieser Zeit hat.
Umso schöner. Ne? Dann schließe ich mich natürlich an. Das war mir natürlich auch alles klar.
War dir alles bewusst, natürlich.
Selbstverständlich. Stimmt, und wir vergessen auch, dass es in meinem Buch weiter zurückgeht in der Geschichte, wo das dann nicht mehr zutrifft.
Ach, die paar hundert Jahre, was macht das schon aus? Ist ja alles erfundene Geschichte. War das nicht dein erstes Kapitel oder zweites Kapitel?
Zweites Kapitel, ja. Das Mittelalter gab es ja nicht, oder zumindest das frühe nicht. Und das Mittelalter, das es gab, war irrelevant, wissen wir ja. War ja dunkel.
Ah ja, ja. So wenig Kerzen wahrscheinlich.
Feuer, ach, das war nichts mit dem Feuer.
Stimmt, stimmt.
Das konnten die frühen Homo sapiens konnten das mit dem Feuer irgendwann, aber das hat man im Mittelalter alles wieder verlernt. Wissen die wenigsten.
Natürlich, ja, natürlich. Ja. Deswegen so tust du. Ja, nee.
Ja, da sind wir ja auch schon wieder bei, ne? Also eigentlich finde ich schön, dass wir uns da jetzt gerade die Reformationszeit vornehmen oder vielleicht auch allgemein, sagen wir jetzt so das 16. Jahrhundert, wenn man großzügig ist und die ein bisschen früher einsteckt, weil natürlich auch gerade in der Zeit durchaus auch aus anderen Gründen, ne, die jetzt nicht aus dem Religiösen kommen, sehr viele dieser Vorstellungen, die wir heute haben und eigentlich als Fake News bezeichnen können, ja auch ihren Ursprung haben, über die ich viel rede, ne, so eben das dunkle Mittelalter zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, dass es da gerade in diesem Bezug auf den Kampf zwischen entstehenden Protestanten und Katholiken eine ganze Menge mehr nochmal gab, weil da einfach die Interessenslage da war. Und dann ist es ein dankbares Thema. Ja.
Exakt. Man hat ja auch zum ersten Mal sozusagen diesen Monolith der Kirche in zwei Lager, in groß, ja, stimmt nicht ganz, aber es so große Lager geteilt, dass man wirklich auch mit dem Kampfmitteln der Polemik mit publizistischen Mitteln gegeneinander kämpfen konnte. Vorher ging das natürlich ohne den Buchdruck nur schwerlicher, aber mit diesen massenhaft verbreiteten Pamphleten konnte man natürlich sich die Sachen besser um die Ohren hauen. Unter anderem eben auch die Idee, dass das Mittelalter etwas war, was man besser mal schnell vergisst. Man ist ja in der schönen Renaissance und das Mittelalter ist dumpf und dunkel und jetzt die Renaissance ist hell und Licht und jetzt hat man die Weisheit der Antike wiederentdeckt und das, was dazwischen lag, das Mittelalter, das vergisst man am besten mal.
Ja, und bei der Gelegenheit natürlich kann man auch immer eine schöne Breitseite gegen die katholische Kirche auch nochmal rausziehen, ne? Weil warum war das Mittelalter denn dunkel? Was gab es in der Antike nicht, was es im Mittelalter gab? Die katholische Kirche. Welch Zufall.
Ja. Genau, dabei ist ja eigentlich ja ganz umgekehrt, ne? Also die Kirche, beziehungsweise die Kleriker in der Kirche sind ja diejenigen, die gerade die antiken Traditionen weitertragen durch Kopieren von antiken Schriften, soweit sie denen der Kirche genehm waren. Da gibt es ja auch durchaus Ausnahmen, die Sachen, die nicht übertragen worden sind. Aber vieles an Wissenschaft ist ja überhaupt erst über die kirchlichen Institutionen weitergegangen. Die ersten Schulen waren kirchliche Schulen, kirchliche Hochschulen, wo man natürlich viel Theologie studiert hatte, aber eben auch wissenschaftliche Grundbegriffe weiterentwickelt hat. Insofern ist es natürlich dem Mittelalter nicht wirklich anzurechnen, dass es die Weisheit der Antike vergessen hätte.
Und es wird auch einfach zu Unrecht, und das passiert ja gerade, wenn man über die Reformation spricht, aber auch wenn man eben über diese wissenschaftlichen Leistungen im weitesten Sinn spricht, wird ja sehr oft dann auch nochmal die Ostkirche komplett außen vor gelassen, die ja gerade in justinianischer Zeit, aber auch danach, enorme Leistungen vollbracht hat, was eben die zum Beispiel auch den Erhalt von alter griechischer Philosophie anging. Und das hat ja, ist ja etwas, was in Konstantinopel schon noch lange eine Rolle gespielt hat. Irgendwann dann auch weniger, politisch bedingt wohl. Und allein die Vervielfältigung alter Schriften, die ja dann auch in westlichen Klöstern und anderen kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, ist ja so enorm wichtig, dass diese Idee, dass die Kirche jetzt ausgerechnet an allem schuld sei, schon zumindest schwierig ist, ne?
So. Durchaus, ja, genau. Ganz unschuldig ist er nicht, aber es gab da sehr viele andere Faktoren natürlich auch. So ist es. Ja, wo du so gerade schon Konstantinopel erwähnt hast, schöne Überleitung. Wir hatten uns ja im Vorfeld ein paar Ideen gemacht, worüber wir heute reden wollten, welche Fake News denn der Vergangenheit wir besprechen. Und da fiel mir natürlich als erstes die konstantinische Schenkung ein, die nämlich auch Luther stark beschäftigt hat. Die konstantinische Schenkung ist ja letztlich eine, heute relativ unbestritten, eine riesige Fälschungsaktion des Mittelalters gewesen, beziehungsweise eigentlich sogar schon wie wir vorhin gelernt haben, des nicht vorhandenen Frühmittelalters. und zwar ist das ein, heißt das ganze Ding eigentlich das Konstitutum Konstantini, also eigentlich die Bestimmung Konstantins, die konstantinische Schenkung, also die Donatio Konstantini ist eigentlich nur ein Teil davon. Das ist quasi einer so eine Art Urkundencharakter. Und das andere ist das die sogenannte Confessio Konstantini. Da geht es nochmal so ein bisschen in den theologisch schrägstrich sogar so ein bisschen sagenhaften Bereich rein.
Auch in Richtung Glaubensbekenntnis ein bisschen, oder? Oder
ist das so ein bisschen Glaubensbekenntnis. Also es soll quasi eine Schrift angeblich von Konstantin dem Ersten sein, von dem wir ja wissen, dass er als erster römischer Kaiser zum Christentum übergetreten ist. Nicht die Religion, Staatsreligion eingeführt hat, das kam erst später tatsächlich, aber der sozusagen die Weichenstellung vorgenommen hat, das Christentum zur vorherrschenden Religion zu machen und somit auch quasi ewigen Angedenks in der katholischen Kirche hatte. Und diese Schrift behauptet also von sich selbst sogar, sie sei ein Dekret des 30. März, und jetzt wird schon schwierig, entweder 315 oder 317 nach Christus. Die hat ja selbst in sich zwei widersprüchliche Angaben, aber da ist sozusagen schon mal das erste Problem, was den Leuten damals auch schon aufgefallen ist, dass das ein bisschen schwierig ist. Da geht's vor allem drum, dass Konstantin in seiner ja an seinem Ende seines Lebens vom Aussatz befallen worden sei, und er habe also quasi nach Mittel gesucht, wie er da wegkommt, wie das los wird, und ein Priester, natürlich ein heidnischer Priester, rät ihm, im Blut unschuldiger Kindlein zu baden. das überlegte sich kurz, aber er wird von der Klage der Mütter, wie es heißt, von Mitleid ergriffen. Also er hat nicht vorher schon ein Problem damit, sondern es ist also offensichtlich.
Er muss das schon erstmal sehen,
ne? Muss erstmal sehen.
Kritischer Mensch,
ja. Und schickt dann also die Mütter und Kinder, die er schon offenbar da hat antanzen lassen, erstmal nach Hause. Und sagt, da muss da irgendwas Besseres sein, und nachts träumt er dann, Konstantin träumt ja ständig offensichtlich von wichtigen Dingen, also auch der Sieg an der Milvesischen Brücke soll er ja vorher geträumt haben, in hoc signo vinces, also im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen, hat er geträumt, und das passiert dann ja praktischerweise auch. Das ist die Überzeugung, das scheint der richtige Weg zu sein, aber wie gesagt, das wird hier nochmal einen draufgesetzt, denn er träumt von den Aposteln Petrus und Paulus, und die sagen, pass auf, da gibt's den Silvester den Ersten, der ist hier der Chef der Christen, versteckt sich aber gerade, weil er ja gerade etwas von der Christenverfolgung beeindruckt ist, und Konstantin soll mal bitte sich mal nett um ihn kümmern, und dann wird es schon ein Mittel geben gegen den Aussatz. Das macht er dann, als er wieder aufgewacht ist, nehme ich an, und Konstantin wird dann von Silvester getauft und praktischerweise dabei auch geheilt. Also sieht man wieder die heilende Wirkung von Bädern. Damit ist aber dann sozusagen auch dann der Übertritt zum Christentum nochmal ein zweites Mal, wie auch immer sich das erklärt hat, wird das als quasi dann nochmal sanktioniert. Aber damit ist für ihn aber auch klar, ich muss auch was für die Christen tun und für den Silvester tun, und habe deswegen, da kommt der zweite Teil dieser Schenkung, der römische Bischof, der Bischof von Rom, also Silvester, der habe nun als Vorzug von allen anderen Kirchen zu haben, er solle die kaiserlichen Insignien und die Vorrechte bekommen. Also bekommt dann das Diadem und den Purpurmantel und Zepter und alles mögliche noch überhäuft, und kriegt dann noch die Herrschaft über ganz Italien und den ganzen Westen. Also irgendwie alles.
Ja.
Konstantin steht dann auch seinen Palast auch noch aus und zieht sich dann nach Konstantinopel zurück. Und damit das quasi nochmal ganz deutliches Zeichen ist, wie die Verhältnisse zwischen den beiden sind, hilft er ihm dann auch noch aufs Pferd, leistet den sogenannten Stratordienst, der im Mittelalter eine große Rolle spielt, also auch schon zu öfteren Konflikten geführt hat, wenn man den verweigert hat. Also das ist also sozusagen eine ultimative Unterwürfigkeitsgeste, wenn du dem Kaiser mit den den Knecht spielend, also den Steigbügel festhalten, damit der Kaiser meist ja schon etwas betagt und mit Gicht in Gliedern da aufs Pferd kommen kann. Und das macht er dann sozusagen auch für den Silvester. Genau, also das ist schon mal eigentlich nochmal so ein Alarmsignal, weil das wird in der römischen Antike noch gar keine Rolle gespielt
haben. Okay, also wir können mal festhalten, es gab also diese angebliche Schrift, oder wahrscheinlich gab es eine Schrift, ne? Davon geht es jetzt mal aus.
Genau.
Und die behauptet all das. Aber bevor wir jetzt überhaupt mal drüber sprechen, woher diese Schrift kommt und was daran dran ist oder eher nicht, fällt dir schon mal auf, dass das sich ziemlich hakt mit dem sonstigen Wissen, das wir über das Leben und die Zeit Konstantins haben, oder? Also mir kommt jetzt da in den Sinn, ach, Konstantin wurde doch erst am Totenbett getauft und dann auch dann von einem nicht-trinitarischen Priester, wenn ich das richtig im Kopf habe, also sicher kein, und auch kein westlicher, ne? Und schon gar nicht der Papst oder der Bischof von Rom. Irgendwie so ganz die gleiche Geschichte scheint das nicht zu sein, ne?
Nein, das Gute ist, dass wahrscheinlich anders als heute, wo das Internet ja alle Daten schnell verfügbar machen lässt, es natürlich wahrscheinlich nicht so wichtig ist, ob du wirklich Fakten und Zahlen verdrehst, weil man den meisten Leuten sowieso diese Dinge nicht vorliegen. Also ich nehme an, den Fälschern dieser Urkunde ist das auch nicht aufgefallen, weil sie einfach diese anderen Informationen nicht hatten. Zumal die Frage ist, ob das mit der Taufe am Totenbett stimmt oder ob das nicht auch eine Legende ist, denn wer sollte das denn, also der Kaiser hätte auch nicht sozusagen widersprechen können dieser Legende, weil er ja dann anschließend tot war. Das hätte also quasi auch eine gute Legende bieten können, zu sagen, ja, der hat sich auf den letzten Drücker hat er sich nochmal zum Christ erkennt, nachdem er uns ja schon nicht behandelt hat vorher, aber da ist er am Schluss, hat er ein bisschen gebraucht noch, aber er ist am Schluss doch Christ gewesen, ist also der christliche Herrscher schlechthin, nachdem wir alle dann sozusagen nacheifern müssen als christliche Herrscher.
Ja, es gibt aber ja auch offensichtliche Leute, die ein Interesse daran haben und das halbwegs glaubwürdig vertreten konnten. Ne? Wer war es? Athanasius war es, ne? Glaube ich. Ne? Der angeblich. Der ihn angeblich getauft hat. Und ja, ich will dem guten Mann nichts unterstellen, ne? Aber wenn er jetzt damals mit dieser Lüge davongekommen wäre, dann wäre das eine Lüge, die sich für ihn lohnt.
Also. Durchaus. Und die konstantinische Schenkung lohnte sich ja auch. Also wie gesagt, es ging ja um das ganze Westrom. Es ging um Rom, die Stadt. Es ging um einen Anspruch, der dem Kaiser sogar noch übergeordnet ist. Und das war natürlich was die Leute ja durchaus auch als Argumentation benutzt haben. Nicht? Also wenn man gerade in Investiturstreit um es dann ging, wer hat denn eigentlich den Vorrang in der Welt, ist es der römische Kaiser oder ist es der Papst, wurde die konstantinische Schenkung dann doch durchaus mal angebracht. Von beiden Seiten übrigens, weil dann natürlich die weltliche Seite dann auch mal sagt, ja, also da ist ja irgendwas schief dran. vielleicht stimmt das alles auch nicht so ganz. Also das ist ganz interessant, dass also das noch eine relativ große Rolle spielt, bis dann tatsächlich ins hohe Mittelalter, aber danach eigentlich gar nicht mehr so. Danach vergisst man das Ding, weil es eigentlich schon Faktum ist. Es gibt eben Rom, es gibt den Kirchenstaat und der Rest interessiert eigentlich nicht, weil es sozusagen die normative Kraft des Faktischen schon existiert. Ne? Vielleicht können wir ganz kurz nochmal auf den Ursprung des Ganzen zurückgehen. Denn das Ganze hatte natürlich tatsächlich wahrscheinlich einen guten Sinn, denn das sollte vermutlich im 8. Jahrhundert zwei andere Kaiser und einen anderen Papst zusammenbringen. Nämlich wahrscheinlich Stefan II. Und den damals noch als Hausmeier agierenden Pipin, den Merowinger, der sozusagen in Vertretung des Königs regierte, so diplomatisch sagt, nämlich die merowingischen Könige, die quasi schon entmachtet worden sind durch ihre eigenen Hausvorsteher und eigentlich schon seit den letzten Merowingern eigentlich auch gar keine Macht mehr hatten. Das waren eben dann die aus dem Hause der sogenannten Karolinger, aus dem ja später auch Karl der Große kommen sollte, dessen Sohn ja auch Pipin ist.
Genau, nicht ferner Zukunft.
Und nicht ferner Zukunft, genau. Pipin hat aber das Problem gehabt, so ein, da sitzt immer noch irgendwo ein Merowinger-König rum auf einem Thron, der zwar nichts zu sagen hat, aber ist noch da, den muss ich irgendwie mal loswerden, weil das geht so weiter eigentlich ja nicht. Und deswegen hat er an den Vorgänger von Stefan geschrieben, was machen wir denn, was ist denn eigentlich besser? Soll einer regieren, der tatsächlich die königliche Macht hat, oder soll jemand, der dem Namen nach König ist, regieren? Und das war natürlich eine relativ klare Sache, was er da fragte. Und Zacharias sagte, naja, klingt schon richtig so, mach mal, ne? Also ist aber auch sozusagen eher so ein Gutachten gewesen. Man muss auch bedenken, dass der Papst damals wirklich fast nichts Besseres war als der Bischof von Rom. Der hatte keine großen Ländereien, der hatte noch keinen Kirchenstaat, war eigentlich so eine Art kleiner Duodez-Fürst da unten im Rom. Die rekrutierten sich sowieso meistens nur aus den römischen Familien, diese Bischöfe von Rom, und wie gesagt, außerhalb von Rom hatten die auch relativ wenig Hausmacht. Aber der Nachfolger von ihm, Stefan, hatte sich ein bisschen auch mit den römischen Adligen angelegt und wurde aus Rom rausgeschmissen. Und hat sie gesagt, pass auf, da gibt's da oben auch einen, der hat ein ähnliches Problem, der hat nämlich auch so ein Autoritätsproblem. Wie kriegen wir das denn zusammen? Und da haben die sich getroffen, in Deutschland tatsächlich, das erste Mal, dass überhaupt ein Papst auf dem deutschen, oder bis zum fränkischen Gebiet, muss man fast sagen, im Jahr 754 sich getroffen haben, nicht deutsches Gebiet, sondern das war östlich von Paris. Okay. Und die aber erstmal überhaupt erstmal nördlich der Alpen. Und dort hat sich dann das Umgekehrte abgespielt, nämlich nicht wie bei angeblich bei Konstantin und Papst Silvester, sondern der Papst warf sich dann dem Pipin vor Füßen, mhm, und sagte, pass auf, du musst mir mal helfen, mal hier unten klar Schiff zu machen. Und das hat sich dann sozusagen relativ gut anbieten können, weil er in seinem Gepäck diese konstantinische Schenkung hatte. Und sagte, pass auf, da gibt's ja doch diesen alten Fall. Das ist sozusagen, wir haben hier schon mal einen Plan, wie das funktionieren könnte, weil das habe ich ja eigentlich schon. Du musst mir eigentlich nur noch gewährleisten, dass ich das wieder hinbekomme mit dem Kirchenstaat da unten. Und für Pipin war das insofern schön, weil er natürlich sagen könnte, ja gut, dann kann ich vielleicht mit diesem Bündnispartner meine eigene Macht aufbauen. Hat dann sich tatsächlich sein Königtum auf die Weise konsolidieren können, und auch Stefan bekam seinen Willen, ist wieder in Rom eingesetzt worden, und damit wäre eigentlich die Sache gegessen werden, weil diese konstantinische Schenkung, die dann auch zur pipinischen Schenkung wurde sozusagen, hätte sich damit erledigt gehabt, wenn sie eben dann nicht wieder in den folgenden Jahrhunderten immer wieder mal rausgekramt wurde, um als Argumentationshilfe zu dienen. Eben in Sicht, wer ist denn jetzt eigentlich wessen Lehnsherr, wer ist denn wem unterstellt, wer hat denn jetzt wem den Steigbügel gehalten?
Aber und wie gesagt, aber dann kurze Zwischenfrage, ja? Wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du, dass jetzt Schenkung hin oder her realpolitisch es mit diesem Treffen mit Pipin für den Papst, für den zukünftigen oder für den Bischof von Rom, dass ihm das irgendwas kurzfristig gebracht hat, oder ist es wirklich nur etwas, wo man später dann drauf verwiesen hat? Und das halt dann Teil dieser Legende wurde. Oder hatte man da was davon?
Man hatte tatsächlich eine Legitimation damit bekommen, dass man sich hier gegenseitig hilft. Ich glaube, das hatte schon eine gewisse Wirkung. Mhm. Letztlich hätte es wahrscheinlich auch ohne funktioniert. Was Pipin wollte, war die Krönung in Aachen. Quatsch, in Aachen, sag ich. So, Unsinn. In Rom. Letztendlich wächst ja daraus dann auch die Kaiserwürde für Karl, der ja sozusagen dann auch auf diesem Ding aufbauen kann im Jahr 800. Aber letztlich, ich denke auch, hätte es auch wunderbar ohne diese Fälschung funktionieren können. Die Frage ist auch, ob Stefan dieses Ding selber hat ausarbeiten lassen, oder was wahrscheinlicher ist, dass das Ding sowieso schon kursierte, aber er das dann praktisch wieder auspacken konnte im Gepäck und sagt, pass auf, da gibt's ja schon mal einen Präzedenzfall, da können wir doch mal drauf aufbauen. Und du wirst sozusagen der Vertreter Konstantins und ich werde der Vertreter Silvesters, und dann passt das doch am Schluss. Ich denke mal, so wird das wahrscheinlich in etwa, jetzt flapsig gesagt, gelaufen sein.
Ja, weil ich halt auch dazu tendiere, dann sowas wie den Aufstieg des Bischofs von Rom. Das ist wahrscheinlich eine längerfristige Geschichte gewesen, die jetzt nicht mal so über ein Treffen in Paris oder irgendwo in der Nähe einfach mal so beschlossen wird oder da halt dadurch befeuert wird. Da. Aber ja, das heißt, aber wissen wir, wann die ursprüngliche Urkunde, sagen wir mal, gefälscht wurde, die er da schon mitgebracht hatte? Oder wann das erste Mal eine Urkunde, die sich als konstantinische Schenkung ausgab, aufgetaucht ist oder hergezeigt wurde?
Also, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, wird vermutet, dass sie möglicherweise schon im 7. Jahrhundert in Stand sein kann, aber also theoretisch im 8. Jahrhundert. Es gibt sogar welche, die sagen, dass sie vielleicht sogar gar nicht so sehr bei Pipin und Stefan eine Rolle gespielt hat, sondern dass das sozusagen erst nachträglich damit verbunden worden ist, dass sie vielleicht sogar erst aus dem 8. Jahrhundert stammt, also Ende des 8. oder ja sogar später noch entstanden ist. Aber wie gesagt, das ist durchaus schwierig, weil man natürlich nur diverse Abschriften von dem Ding hat, die sich dann wiederum sehr schwer durch Stilistik und ähnliche Dinge dann datieren lassen.
Gut, wann, oder ich will ja nicht vorausgreifen, aber irgendwann hat man doch wahrscheinlich ein Interesse dran, diese Fälschung trotzdem auszubuddeln, ne?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, die wird gerne vorgebracht, wenn man gegen aktuelle Missstände oder vermeintliche Missstände, die man wahrscheinlich nur selber sieht, vorgehen wollte. Beispielsweise gibt es im Umfeld von Friedrich II., dem Staufer, gibt es ein Pamphlet, das wo es dann also quasi benutzt wird, um gegen den Friedrich anzustänkern sozusagen. Also sagen wir quasi, die kaiserliche Herrschaft sei ja gar nicht legitimiert, weil sie ja eigentlich sozusagen nur ein Zugeständnis des Papstes sei. Eigentlich gehörte sozusagen selbst die weltliche Macht dem Papst. Ne? Das ist sozusagen die Argumentationslinie. Andererseits sind es dann wiederum sogar durchaus auch kirchliche Vertreter, die was gegen den aktuellen Papst haben. Beispielsweise der berühmte Bernhard von Clairvaux, der dann gegen, also dem 12. Jahrhundert gegen Papst Eugen den Dritten wettert und sagt nämlich, das kann ja nicht sein, dass du hier weltliche Herrschaft ausübst, weil dann wärst du ja auch nicht der Nachfolger Petri, sondern der Nachfolger Konstantins. Also du musst dich schon mal entscheiden, was du denn hier machen willst und du solltest eigentlich nur der Nachfolger Petri sein. Aber das Ganze spielt dann vor allem noch eine Rolle, wenn es um die Ketzerprozesse geht. Also da haben wir schon im Vorgespräch schon mal kurz erwähnten Katarer, die sich dann sozusagen auch diese Idee zugrunde nehmen und sagen, pass auf, das ist ja offensichtlich auch nochmal so ein Ding zu sagen, warum hat er denn weltliche Macht, der Papst, die hat er da offensichtlich ja von Konstantin bekommen, also das stand ja irgendwie alles nicht vorne zu packen, wenn denn der Konstantin ihm das verleihen kann, muss der doch der mächtigere von beiden sein und dann ist der Papst ja doch nicht Stellvertreter Christi, sondern sozusagen nur der Nachfolger Konstantins. Und diese Argumentationslinie, die zieht sich dann weiter. Da ist dann unter anderem bei den frühen Reformatoren wird diese Argumentation verwendet. Wycliffe zum Beispiel in England sagt das nämlich auch und sagt, naja, das kann ja wohl nicht sein, dass hier diese Rückbezug auf Konstantin stattfindet. Er müsste doch der Nachfolger Petri sein. Das wird dann natürlich verurteilt, gerade bei Wycliffe, der dann vom Konstanzer Konzil ja auch als Irrlehrer verurteilt wird. Da wird diese Frage dann sozusagen so wichtig für die Inquisition, dass das sozusagen eine der Standardfragen wird, zu fragen, wie sieht es denn aus mit dem Verhältnis Kaiser und Papst, wer ist denn hier derjenige, die führende Ton anspricht und hat, wie hältst du es mit der konstantinischen Schenkung? Das ist so quasi wie die Gretchenfrage geworden, die dann in den Inquisitionsprozessen auftaucht. Wahrscheinlich wird jeder sagen, in der Zeit noch gesagt, die konstantinische was? Weil vielleicht auch da nicht unbedingt jeder wirklich ganz tief eingestiegen ist in dieses Thema. Aber das ändert sich ein bisschen, nämlich ausgerechnet wiederum von Leuten, die eigentlich von einem Menschen, nämlich dem Lorenzo Valla, der eigentlich sein Zeitlebensleben eins will, er möchte nämlich eigentlich an die Kurie in Rom. Er möchte gerne beim Papst Angestellter werden, wie es von seinem Vater und dessen Vater. Und das klappte aber nicht, weil er ein bisschen streitbarer Charakter ist. Hat dann ursprünglich mal in der Universität in Rom lehren wollen. Die ist geschlossen worden, da musste er dann irgendwie erstmal nach Mailand, da ist er dann rausgeflogen, weil er sich mit den dortigen Juristen anlegte. Also der hat eine ganz lustige Lebensgeschichte, überall wo er ist, fliegt er raus.
Gut, sympathisch.
Und irgendwann, nachdem er immer wieder so ein paar Bewerbungsschreiben an den Vatikan losschickt und die ihn dann aus diversen Gründen nicht wollen, kriegt er mal eine Anstellung in Neapel beim dortigen Herzog und hält dann relativ lange dort aus. Aber eigentlich ist das nicht so sein Ding und er versucht dann in der Zeit sozusagen die Lücken zu füllen und schreibt dann ein bisschen mal was über die konstantinische Schenkung. Also ihm geht es vor allem eigentlich um andere Dinge. Er ist eigentlich auch eher so ein Humanist, der sich mit Schöngeistigen beschäftigt, aber das ist für ihn mal ganz spannend und guckt sich das mal näher an und schreibt dann auch mal was Größeres drüber und guckt sich vor allem zum ersten Mal wirklich systematisch die Geschichte an und schreibt ein sehr nettes kleines Büchlein. De falso credita et immensia Constantini Donatione, also quasi die fälschlich geglaubte und gefälschte Schenkung des Konstantins.
Das ist so ein schöner Titel, den man sich bei wissenschaftlichen Papern immer wünscht, wo man nicht weiterlesen muss.
Genau, du weißt mal schon das Ergebnis, schon vorweggenommen. Ja. Aber für ihn ist es ganz interessant, weil er dann sagt, was ist da eigentlich los? Und guckt sich das wirklich sehr mit einem skeptischen Auge an. Und stellt dann diverse Dinge vor. Also schön auch eigentlich die Form, weil es nicht einfach nur eine Abhandlung ist, sondern er lässt quasi Protagonisten zu Wort kommen. Also beispielsweise reden da die Bürger von Rom und sagen, naja, pass auf, diese konstantinische Schenkung. Also er geht erstmal davon aus, das Ganze findet tatsächlich statt. Und jetzt, was würden wohl die Leute sagen, die damit beteiligt sind, über diesen Schritt von Konstantin? Und dann kommen also erstmal die Bürger von Rom und sagen, Moment mal, du kannst doch nicht einfach hingehen und unsere Stadt verschenken. Wo kommen wir denn da hin? Das ist hier Zentrum deiner Herrschaft und wir haben auch was mitzureden. Das ist ja nicht so, dass du hier ganz alleine, du hast noch den Senat, ne? Und dann kommen seine Söhne, also Konstantins Söhne, und sagen, kleinen Moment mal, das ist unser Erbe, du kannst doch nicht einfach Erbe wegschenken. Das geht doch nicht, ne? Also, hallo. und dann kommt noch lustigerweise der Silvester selber an und sagt, ist ja nett von dir, Konstantin, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass das keine so gute Idee ist? Ich weiß, du bist noch jung. Es ist also, geht davon aus, das Ganze sei noch sozusagen die Jugendzeit passiert, was ja nicht stimmt, was er wohl am Ende angeblich dachte, egal, wurscht. Jedenfalls, du bist ja noch nicht so lange Kaiser, da kann das schon mal vorkommen. Weil, wenn du drüber nachgedacht hättest, kann es ja nicht sein, dass ich als Nachfolger des Petrus, der ja eigentlich kein Besitz haben soll und sozusagen mich um die Schäflein und die Kirche, um das immaterielle Erbe sozusagen, um das geistige Reich kümmern soll, dann kann ich nicht auch noch gleichzeitig das weltliche Reich machen. Außerdem müsste ich ja auch brauche ich einen Beamtenapparat, den hat meine Kirche noch nicht. Das ganze Ding würde in Windeseile zusammenbrechen, weil ich hab weder die Ahnung davon, noch die Leute dafür. Also behalt das mal lieber.
Das also klingt Wallers,
ja. Klingt sehr lesenswert, ist sehr lustig, also natürlich mit einem bisschen verschwurbelten Text zur heutige, also natürlich im Stil der Zeit, aber es ist natürlich tatsächlich sehr lustig geschrieben und also seine Argumentation ist, selbst wenn wenn Silvester das Ding geschenkt bekommen hätte von Konstantin, er hätte dankend abgelehnt. Das ist sozusagen sein Hauptargument und er geht noch ein bisschen weiter und sagt, naja, wie sind eigentlich die Leute all die Zeit darauf reingeflogen. Bei den Päpsten könnt ihr das ja verstehen, die sind ja leichtgläubig, die glauben ja allen Scheiß. Sowas schreibt er tatsächlich. Macht das ein bisschen fest an der Legende, die dann auch in dieser Confessio Constantini drin vorkommt. Da geht es um Drachen und dann sagt er, naja, also in Rom ist jetzt irgendwie relativ wenige Drachen vorhanden und es fehlt irgendwie noch, dass da drin steht, wie groß die Höhle gewesen sei und wie viel Feuer der Drache ausspeit und sowas. Also er macht sich da total lustig drüber. Und sagt also, das ganze Ding ist von vorne bis hinten Quatsch. Schreibt das, veröffentlicht das und dann ist, denkt das immer Ruhe und tatsächlich ist es auch mehr oder weniger ruhig. Also es interessiert jetzt gar nicht so viele Leute, die Vatikan protestiert ein bisschen, aber letztendlich kommt ihm das ein bisschen noch in die Quere, als er dann die nächsten Bewerbungen an den Vatikan losschickt und hat ihn mit gerne. Dann kommen tatsächlich einige auf die Idee und sagen, Moment mal, du hast ja was geschrieben, das ist jetzt nicht so ganz perfekt, aber er hat trotzdem die Stelle am Schluss bekommen, ne? Happy End. Nichtsdestotrotz, das Ding ist dann natürlich insofern interessant geworden, weil dann irgendwann die Reformation kam.
Ah.
Also Waller hat das im Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben, 1457 ist er gestorben und 50 Jahre später greifen das dann die Humanisten und die Reformatoren auf.
Ja klar, ne?
Nämlich
das ist zwei Generationen, das ist nicht weit weg.
Genau. Mhm. Ja, und zwar es ist Ulrich von Hutten, der Reichsritter, der natürlich auch schon seinen eigenen Kampf gegen die katholische Kirche, also die damalige einzige Kirche führt, und findet das ausgerechnet bei Johannes Kochleus, der wiederum später einer der größten Lutherfresser werden soll, der also gegen Luther alle möglichen Fake News schreibt, können wir nachher vielleicht auch mal kurz drüber reden. Aber ist bei dem zu Hause, die unterhalten sich so ein bisschen, er wollte eigentlich eine andere Schrift von ihm ausleihen und sieht das Ding da rumliegen, sagt, oh, das klingt interessant, das nehme ich mal mit und ist dann völlig begeistert und nutzt das Ding erstmal, um es auch nochmal selber herauszugeben, eine kleine Druckschrift. Und damit auch zu argumentieren, zu sagen, naja, also offensichtlich lieber Leo der Zehnte, schreibt es sozusagen als Vorwort, in der Hoffnung, dass es der zu seiner Zeit agierende Papst liest, siehst ja, das ist ja als Unfug mit diesem weltlichen Besitz, den du da hast, gib den mal lieber auf und werd ein christlicher Papst, so wie wir uns den wünschen. Funktioniert jetzt nur so semi, würde ich sagen. Ob Leo das jemals gelesen hat, weiß ich auch nicht. Aber auf die Weise kommt Luther das Ding zu Händen. Und er kriegt das wohl 1520 in die Hände und sagt, oh, das ist ja hochinteressant, pass mal auf. Nimmt das Ding und ackert das durch und lässt es erstmal 17 Jahre in der Schublade rumliegen. Tatsächlich. aber 1537 nimmt das Ding nochmal vor und veröffentlicht das und nutzt das nochmal sozusagen als großes Argument gegen den Papst und sagen, naja, also offensichtlich ist das Ganze auf Lug und Betrug aufgebaut. Es ist ja offensichtlich klar, dass das der Antichrist sein muss, denn entweder sind sie so blöd, dann sind sie bestimmt nicht Nachfolger Christi. Denn wenn die von Gott eingesetzt werden, Gott wird sich ja was dabei gedacht haben, sozusagen diese Leute auf den Thron zu setzen. Und andererseits, naja, wenn sie es dann doch gewusst haben, dann sind sie offensichtlich böswillig und davon geht er dann aus und sind sozusagen die Vertreter des Antichristen. Spart dann natürlich auch nicht an Polemik, schreibt dann also sehr böse kleine Dinge, also ganz typisch für Luther, nutzt natürlich derbe Ausdrucke, macht ein paar Wortwitze. Jetzt habe ich mir eigentlich aufschreiben wollen, was es war. Also beispielsweise schreibt er statt Contributoris jubatoris, also statt den Beiträgern sind das die Beischläfer, die dazu was geschrieben haben sollen und so weiter. Solche derben, bisschen banale Wortwitze hat aber Luther gerne drauf. Und oder statt sechs Dekralen, also statt den sechs Entscheidungen, schreibt Dekalen und sowas. Also er hat natürlich seinen üblichen derben Humor, den wir von Luther ja kennen, um sozusagen das Argument nach seiner Meinung nach nochmal bekräftigen zu können. Nichtsdestotrotz, das Ding hat natürlich 1537 jetzt nicht mehr so die Wirkung. Es spielt aber eine Rolle, weil wir durch einen Brief an Spalatin, wiederum Hofsekretär bei Friedrich dem Weisen, dem großen Unterstützer und Landesfürsten von Luther, erwähnt wird. Und da schreibt Luther schon rein, naja, ich dachte eigentlich, der gute Leo und die Päpste, die sind nur auf der falschen Spur, die haben falsche Berater. Aber als ich dieses Ding von Waller gelesen habe, da war mir klar geworden, naja, da ist mehr hinter. Mhm. Also die sind nicht nur einfach blöd, sondern die sind böswillig. Das heißt, die müssen bestenfalls der Antichrist, wenn nicht nur was Schlimmeres sein, da in Rom. Und das ist sozusagen für ihn auch so ein bisschen die Kehrtwende. Vorher versucht er tatsächlich noch ein bisschen diplomatisch mit Leo dem Zehnten in Rom zu agieren. Es gibt von ihm Briefe, wo er dann sozusagen noch sehr vorsichtig argumentiert und sagt, naja, pass auf, du bist ja offensichtlich nur falschen Beratern umgeben, aber lies doch mal das und das, da wird dir dann schon klar werden, dass diese Geschichte mit den 95, mit den 95 Thesen, sag ich so, die Geschichte mit dem Ablassen ein falsches Ding ist. Und so schreibt das in 95 Thesen auch, nämlich da schreibt er ja rein, wenn der Papst wüsste, was da in seinem Namen getrieben würde, hätte es ja schon längst eingestellt. Er würde ja lieber alle Gebäude in Rom abreißen, als mit dem Blut seiner Schäflein den Petersdom bauen lassen. Aber das ist spätestens dann 1520 vorbei, wo er dann meint, das muss sozusagen die Gegenseite sein, das muss der Antichrist sein da in Rom. Und so hat sozusagen der Fake News, den es ursprünglich ja mal im 8. Jahrhundert gegeben hat, plötzlich dann auch Luther erreicht und für ihn ist dann sozusagen als, wie sagt man, der Superspreader von Fake News wird das Ding wieder aufleben gelassen, was eigentlich schon längst mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist.
Ja, das sieht man schön, wie genau. Alte Geschichten ein immer wieder neues Leben gewinnen können, wenn es halt wieder eine Personengruppe gibt, die davon profitiert. Ne? Also das ist, es ist ja bei modernen Verschwörungsmythen was ganz Ähnliches. Ne? Also Flat Earth ja, klar, gab es natürlich. Auch im 19. Jahrhundert schon, absurderweise.
Ja, ja.
Davor ja nicht, ne? Also auch wenn man das gerne glaubt. Und jetzt irgendwie mit dem Internet gibt's halt dann plötzlich wieder Leute, die ja auch durchaus damit reich werden, wenn sie das rumschreiben. Und dann wird's halt auch wieder ausgegraben, ne? Da findet sich schon jemand. Und ein bisschen nobler natürlich, kann man Luther unterstellen, hoffentlich. Also ich sag mal, aus heutiger Sicht kann man natürlich Luther persönlich vieles vorhalten. Aber
ja, durchaus.
Die Reformation an und für sich war ja doch ein eher positiver Prozess, würde ich mal behaupten. Und von dem her ist da ja dann, wenn man das in Schwarz-Weiß sehen will, das im Sinne des Guten verwendet worden. Aber die Beispiele ziehen sich natürlich durch. Also das ist auch das lange Leben dieser Geschichten teilweise.
Ja, wie gesagt, also durch die Reformation werden viele dieser eigentlich schon veralteten Geschichten wieder aufgegriffen und plötzlich wieder en vogue gemacht. Was wir ja, wie gesagt, auch ja, wie du schon richtig sagst, ja beispielsweise jetzt wieder bei dieser QAnon Bullshit-Geschichte wieder haben. Und da fühle ich mich auch wieder erinnert, ne, gerade eben, als ich es nochmal las, diese Blut der unschuldigen Kindlein-Geschichte, das ist doch gerade wirklich 1:1. Wir sehen, das Ding hat gerade eine Halbwertszeit von 2000 Jahren. Ne? Also das scheint ja so ein Irrsinn zu sein, diese Idee, irgendwas mit Blut und Kindern und ja klar, mein Blut ist so dieses Ding, was seit jeher so Sitz der Kraft und mythengeschwängerte Geschichten immer hervorgerufen. Auf der anderen Seite Kinder, was kann es Unschuldigeres geben als Kinder? Was kann das Schlimmste sein, was man macht? Ist Kinder umbringen? Also somit, da verbinden sich so ganz alte Archetypen, die sich ja wahrscheinlich noch länger zurück verfolgen lassen als jetzt gerade zu Konstantin und im 4. Jahrhundert. Letztlich hast du das ja schon in der Bibel mit der Opferung von Isaak, der Vater das Kind opfern soll, um sozusagen den höchstmöglichen Beweis seiner Loyalität zu Gott zu beweisen. Also diese Stories werden dann immer wieder aufgekocht, bedienen sich aber immer aus demselben Pool, also offensichtlich.
Ja, ist ein alter Topos, ja klar, scheint logisch. Das,
ja, klar, natürlich, und das funktioniert halt interessanterweise immer noch.
Ja, also ich muss ja auch bei diesen modernen Sachen, da sind wir jetzt ein bisschen weg von Luther, oder nicht von Luther unbedingt, aber zumindest vom der konstantinischen Schenkung, aber gerade wenn wir jetzt kurz QAnon haben und eben diese Sachen, ich denke da halt sofort an so Geschichten, die im 12. Jahrhundert so aufgekommen sind, ne? Diese Ideen der jüdischen Ritualmorde, um irgendwie aus Kinderblut Matzen herzustellen. Und ich weiß nicht, was da alles rumgegeistert ist. Damals war es ja so ein, wie hieß er? Ach, William of Norwich war es, glaube ich. Aber auf jeden Fall da, also in England wurden ja dann diese Dinge auch einfach mal wieder nicht erfunden, ne? Die gab's ja schon. Aber da war es dann wieder mal so, dass dann einer gekommen ist, der hat das niedergeschrieben und plötzlich hat das wieder ein neues Leben, das dann ja, in England zumindest, bis zur Ausweisung der Juden kann man argumentieren, was ja nicht mehr lange gedauert hat, oder in heutigen Zeitmaßstäben, wirkungsmächtig geblieben ist, ne? Ein uraltes Ding. Und so auch früher und danach, ne?
Oh ja, oh ja. Lustigerweise gibt es da wiederum Verbindung zur Reformationszeit bei uns. Nämlich Melanchthon, Philipp Melanchthon verteidigt es bezeichnet man der Luther ja heute mit Recht seine große Judenfeindschaft vorwirft, der ja zunächst mal sehr judenfreundlich geschrieben hat. Also es gibt ja diese Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, wo er dann sinngemäß schreibt, naja, er wäre ja auch als Jude nicht zum Christentum übergetreten, wenn er gesehen hat, was die 1500 Jahren da mit den Juden gemacht haben. Also da würde ja wahrscheinlich auch hätte er großes Verständnis, dass die jetzt nicht gerade begeistert über die Kirche gewesen seien. Aber jetzt, wo er dann doch quasi aufgedeckt hat, was die wahre Religion ist, da müssten die doch jetzt in Scharen zu ihm überlaufen, was dann nicht passiert, zu seinem großen Ärger. Und dann aber gerade so in dieser Zeit, 1537, da kippt sozusagen bei ihm auch mal die Stimmung und er fängt dann auch an, die ganzen Fake News wieder zu glauben, diese ganzen Ritualmordgeschichten und was ich was alles. Und das ist ein bisschen konträr zu dem, was Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in Wittenberg, macht. Der verteidigt nämlich genau zu dieser Zeit eine Gruppe von Juden in Brandenburg, die wiederum auch dem Vorwurf der Kindstötung zu rituellen Zwecken unterliegen, die also quasi sich verteidigen müssen. Und Philipp Melanchthon schreibt dagegen und sagt, das ist ja völliger Unsinn, der Ritualmord, das gab es gar nicht, weist es also schön nach, wie alte Tradition das ist. Also da geht tatsächlich so ein bisschen was auseinander. Ne? Einerseits die Reformatoren, die sozusagen die Juden auch als Abgrenzung brauchten, sagen, ja, das sind wir nicht und das sind wir auch nicht und die Juden sind wir schon gar nicht, aber das machen wir. Ne? Also das merkt man auch bei Religionen, die sich neu gründen, die brauchen immer ein Feindbild und leider Gottes sind das ganz oft dann die Juden, die sich dafür auserkoren werden und natürlich dann als Sündenböcke herhalten müssen. Aber das ist, wie gesagt, aber auch durchaus, geht auch unterschiedlich. Melanchthon versucht da eine andere Schiene zu fahren. Der ist auch ein bisschen, wenn mich fragt, eher der Intellektuellere von beiden. Und der macht bei diesen Geschichten dann eher nicht mit und versucht das sozusagen auf einer eher diplomatischen Ebene zu lösen. Aber wie gesagt, da gibt es dann sozusagen auch wiederum eine Verbindung dorthin.
Ja, das erinnert mich jetzt gerade, ist auch eine schöne Überleitung zu, ja, wir haben ja ein paar Themen durchgegangen, ich will jetzt was aus England mal kurz bringen, aber da das passt gerade richtig gut, einfach weil ich glaube, was ja heute zumindest in Teilen, glaube ich, ein bisschen untergeht, ist die Diversität der Reformation, zumindest der Deutschen. Ich glaube, die Unterschiede zum Helvetischen sind relativ klar, zu Zwingli, Calvin und so weiter, aber es ist echt für mich immer wieder überraschend zu sehen, wie wenig damals, aber auch teilweise noch deutlich später, eigentlich den Leuten klar war, was denn jetzt genau die neue Kirche sein soll im Vergleich zur alten, jetzt katholischen oder was auch immer sie nennen will. Und wie das alles zusammenspielt, ne, oder auch da mit dem Judentum. Da gibt's eine schöne Geschichte aus dem 19. Jahrhundert noch. Da gab's einen Herrn Alexander Hislop. Das war so ein schottischer Presbyterianer. Und der hat wirklich, also ich habe das genaue Jahr nicht, spätes 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, oder Mitte spätes, namens Die zwei Babylons, wo er ernsthaft dann eine ganz ähnliche Logik auch hingestellt hat, so wie Luther eigentlich gegenüber der Juden, so, ja, jetzt haben wir ja die richtige Religion gefunden, jetzt sollen sie kommen. Ne? Der hat dann auch gesagt, ohne jegliche Belege natürlich, dass der Katholizismus ja nicht mal eine christliche monotheistische Religion ist, sondern die katholische Kirche, das ist eine heidnische Religion und die kommt im Endeffekt aus Babylon, hat dann wild dahin geschwurbelt, dass halt irgendwie aus Babylon, das bekanntlich um was 500 vor Christus von den Persern ausgelöscht wurde, ein Nachleben hatte, dass die Götter Babylons ja weiter Bestand hatten in Griechenland und ich weiß nicht wo und dann wieder in die christliche Kirche Einzug gehalten haben. Und deswegen sind eben alle Katholiken de facto Heiden. Und die Protestanten sind die einzig wirkliche Kirche, wo man dann wirklich nicht lange drüber nachdenken muss, um herauszufinden, so, wie kann denn bitte etwas, was sich abspaltet von der katholischen Kirche, was eine heidnische Religion ist, jetzt plötzlich nicht mehr heidnisch sein? Das kommt mir unlogisch vor. Aber 19. Jahrhundert, ne? Also
das ist jetzt nicht so fern, ja, genau.
Ja, bitterböse, ja, wie sich das halten kann. Es ist ja generell so, dass gerade halt, also England ist ja generell ein irrer Fall, wo er dieser Kampf zwischen Protestantismus, wenn man es großzügig so nennen will, also halt der anglikanischen Kirche und dem Katholischen ja noch wirklich unfassbar lange nachgelebt hat. Ne? Also da gibt's gut, die Beispiele kann man ja lang natürlich auch in Europa finden, 30-jähriger Krieg etc. Und parallel dazu läuft ja in England dann auch ein Bürgerkrieg ab in der Thematik. Aber wo dann irgendwann halt dann doch in Kontinentaleuropa eine gewisse Art der Übereinkunft war, ne, Cuius Regio und so weiter, war ja in England das wirklich einfach ein Thema, das nie so richtig aufbearbeitet wurde. Und da ist es richtig spannend, wenn man mal so jetzt ein bisschen den Sprung macht und so ins späte 17. Jahrhundert schaut. Da hat man eine Lage, dass es inzwischen seit 150 Jahren ja eine protestantische Kirche da gibt. Ne? Also gut, Heinrich VIII. Hatte bekanntlich eher weniger religiöse Gründe, um mit dem Papst zu brechen, sagen wir es mal so. War ein bisschen doch eher anderweitig getrieben. Aber gut, trotzdem, ne? Seit den 1530ern ist die Kirche nicht mehr der römischen Kurie zugehörig, ne? oder unterworfen. Und ist ja über die Jahre auch immer protestantischer geworden. Also ich glaube, du kennst dich da besser aus. So wirklich als klassische protestantische Kirche kann man die Anglikaner auch heute noch nicht wirklich sehen. Die sind ja doch eine sehr komische Eigenart, ne?
Ja, also noch bis heute mit Ministranten und Bischöfen. Ja, also man hat sozusagen katholische Kirche light ohne Papst. Ich glaube, ohne den Anglikan.
Ja, genau. Aber dafür dann den König oder die Königin an der Spitze, ne? Also doch hierarchisch sehr stark, also ganz, ganz komisch, komische Kirche. Aber doch, das hat's ja alles gegeben, aber trotzdem war halt immer eine riesen Panik da, dass halt England jetzt wieder katholisch gemacht werden sollte. Und das ist ja gerade dann im Bürgerkrieg natürlich recht virulent geworden und auch danach gab es dann ja immer wieder Gerüchte, ob es jetzt Fake News waren oder nicht, dass der jeweilige König in Wirklichkeit ja ein Papstsympathisant ist. Und das hat auch den Karl II. Getroffen, der ja der unglückliche Sohn des unglücklichen Karl I. war, der hingerichtet wurde als einziger englischer König überhaupt im Bürgerkrieg. Und da gab es dann halt immer wieder mal so Geschichten und eine ganz bezeichnende, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es überhaupt keine Beweise für irgendwas gab, ist eine, die sich in den 1670er Jahren abgespielt hat. Da kam nämlich so ein Typ in London an, der nannte sich Titus Oates und war jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form bekannt. Also man wusste von dem nichts. Er hat dann eine Geschichte parat gehabt, die mehr oder weniger glaubwürdig ist. Der war wohl ein anglikanischer Priester auch mal gewesen vorher, ist dann aber rausgeflogen, weil er wohl homosexuelle Orientierung hatte in irgendeiner Form oder zumindest halt nicht konform war und ist dann ja halt ein bisschen zur Marine gegangen und hat sich ein bisschen rumgepöbelt wahrscheinlich und dann war er mal weg und also so um 1677 ist er verschwunden und kommt dann ein Jahr später zurück mit der ersten Story, die man sich so denken kann. Er taucht in London auf und erzählt jedem, der zuhören will, dass er, der ehemalige anglikanische Priester, in Spanien war und in Frankreich. Und er ist dort in Kontakte gekommen mit katholischen Kreisen und hat dort eben gehört, dass eine neue Revolution geplant wird oder eine Ermordung des englischen Königs geplant wird. Das war mal so seine Story. Und jetzt wollte er natürlich alle warnen. Das ist ja soweit wunderbar nachvollziehbar. Und ihm haben auch tatsächlich irgendwie Leute zugehört. Ne? Man fragt sich, wie genau. Ne? Und er hat gesagt, ja, ganz einfach, er ist den Jesuiten beigetreten. Was jetzt ja schon mal eine Story ist für einen Engländer damals. Und die haben da ganz offen drüber gesprochen und er will das jetzt natürlich publik machen. Ja, und tatsächlich fand er dann unter diesen Leuten, parlamentsnahen Leuten, die er da so gekannt hat anscheinend oder kennenlernen durfte, auch Fürsprecher, die für ihn dann zum König gingen, um den König persönlich zu warnen. Was ja immer noch eine schöne Angelegenheit ist. Ne? Ich würde als König auch gern gewarnt werden, wenn ich ermordet werden soll.
Sehr rücksichtsvoll, ja.
Es ist wirklich nett, ja. Aber der König war irgendwie aus mir unverständlichen Gründen nicht ganz überzeugt. Auch weil Titus Oates wohl einfach nicht sonderlich kongruent argumentieren konnte. Und hat dann gesagt, ja, eher nicht, aber danke. Wurde dann aber von eben einigen Parlamentariern wieder dazu gedrängt, ja doch zumindest eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und er hat das dann abgegeben an einen, einen höfischen Mitarbeiter. Und der wiederum hat es ans Parlament weitergegeben und ehe man sich versah, war Titus Oates in das Parlament geladen, um dort persönlich vorzusprechen. Also der Trick, die Idee des Königs ist schon mal nicht ganz aufgegangen. Ja, und der kam dann dahin und wurde natürlich befragt, woher er das denn jetzt alles wisse, nochmal ein bisschen ausführlicher. Und er hatte immer noch nicht mehr. Ne? Also er hat immer noch gesagt, ja, er war bei den Jesuiten. Okay, aber jetzt hatte er einen guten Trick, weil wenn man nicht wirklich Informationen hat, was macht man dann? Man nennt Namen. Also hat er gesagt, ja, aber ist kein Problem, wir können das alles abwenden, weil ich weiß genau, wer dahinter steckt. Und er hat einfach eine Liste mit 50 Namen rausgezückt von halt so,
praktisch.
Ja, sehr praktisch, von katholischen Adligen in England. Die, also wahrscheinlich eine kurze Google-Suche. Das Äquivalent davon. Und hat gesagt, ja, hier, die sind's. Und spätestens an der Stelle würde man jetzt denken, man könnte jetzt ja vielleicht mal da die Reißleine ziehen, das ist doch nicht ganz koscher. Aber die Leute damals hatten offensichtlich, da sind wir wieder beim Eigeninteresse, die hatten keine Lust auf den König. Charles war recht unbeliebt und man hat ihm ja tatsächlich auch katholische Neigungen unterstellt, seinem Vater ja auch schon. Und entsprechend hat man dann das nächstbeste getan und hat einfach gesagt, ach, weißt du was, Titus, nimm dir ein paar Soldaten, wir stellen dir da so ein paar und nimm die Leute einfach selbst fest. Und das hat der Mann dann getan. Der ist dann rumgezogen, hat nicht alle 50, aber ich glaube so 2 Dutzend davon tatsächlich auch festgenommen. Und Konsequenzen gab es keine und die wurden dann halt langsam angeklagt und denen wurde der Prozess gemacht. Und die nächsten Jahre macht der Mann so weiter. Das ist alles super angekommen. Das Volk war irgendwie, dem war das sympathisch. Die antikatholischen Meinungen gab es ja in weiten Teilen des Adels ohnehin und ja, das kam gut an. Er hat immer weitergemacht, ist dann immer weiter auch natürlich, hat ausgegriffen, hat dann 2 Mitglieder des House of Lords dann auch gleich nochmal beschuldigt, was auch durchging, auch kein Thema, wurden festgenommen, gleich in den Tower of London gesperrt. Und irgendwann dann, so 2 Jahre später, sagt er, ja, aber eigentlich, jetzt fällt es mir wieder ein, die Jesuiten haben auch erwähnt, die Königin steckt auch mit dahinter. Und das war dann der Moment, als der König Karl gemeint hat, so, ey.
Fällt ihm nach Jahren ein.
Jetzt langsam, mein Lieber, genügt's, ne? Und hat ihn dann in den Kerker sperren lassen. Und spätestens hier würde man denken, dass die Geschichte jetzt doch zu Ende sein sollte. Weil da ein Mann ohne jegliche Grundlage offensichtliche Lügen verbreitet. Aber das Parlament hat ihn nach 3 Tagen wieder rausgeholt und hat ihm noch eine Pension zugesprochen und ein Haus in London. Das heißt, der Mann kam wieder auf freien Fuß. Und tatsächlich erst dann so, wann war es, 1685, also doch 7 Jahre nachdem er damit angefangen hat, landet er dann tatsächlich im Gefängnis und auch nur, weil jetzt König Karl gestorben ist und sein Bruder an die Macht kam, der übrigens ganz offen Katholik war und dem das nicht so gefiel. Und dann nahm das mal so ein Ende. Hat aber auch nicht lange gehalten, weil dann kam die glorreiche Revolution 4 Jahre drauf. Wilhelm von Oranien. Und der hat ihn gleich wieder rausgeholt aus dem Gefängnis. Gleich wieder eine Pension verpasst und Titus Oates ist dann glücklich gestorben im Jahr, ich glaube, 1705 in relativ hohem Alter. Und es gab keine Konsequenz für niemanden in dieser Geschichte, was für mich so sehr bezeichnend ist.
Bis auf die Angeklagten, würde ich mal sagen, ja.
Aber. Ja, davon wurden einige hingerichtet. Es waren nicht, es gibt, glaube ich, keine verlässlichen Zahlen. Es dürften nicht viele gewesen sein, aber ein paar doch. Aber zumindest waren 25 oder so waren in Haft, ne? Für eine längere Zeit lang, also zumindest mehrere Jahre. Aber der Typ, der da auftaucht, tat es aus, keine Beweise liefert, sondern einfach nur eine wirre Geschichte, aber eben hier wieder ein altes Thema, ne? So ein altes Reizthema aufbringt, dass er auch gerade wieder aktuell war. Ja, keine Konsequenzen für die Parlamentarier, für die teilweise puritanischen oder halt anglikanischen Leute da aus der Oberschicht auch nicht. Und auch ansonsten nicht. Und bekanntlich hat es auch in England noch sehr lange gedauert, bis dieses Thema mit dem Katholizismus irgendwie in den Griff bekommen wurde. Also Bürgerrechte haben Katholiken in Großbritannien 1829, glaube ich, erst bekommen.
Oh Gott, echt das zu spät.
1829. Und man muss sich denken, ganz Irland war ja Teil dieses Staates, ne? Waren damals vor der Potato Famine waren das, ich glaube, 5 Millionen Menschen, ne? Und davon 70-80% Katholiken. Und ist ja noch heute so, dass ein englischer Monarch darf kein Katholik sein. Und ich glaube, inzwischen darf man wieder mit einem Katholiken verheiratet sein. Also das geht seit, ich glaube, 2010 wieder.
Oh, okay, das schon so früh, ja gut.
Ja,
dauert alles etwas länger auf der Insel.
Das dauert alles ziemlich lange. Ja. Ja, und da mit Nordirland-Konflikt und so weiter sieht man schon, ja, das ist ein langer Schatten. Wegen de facto, ja, das war jetzt ja nur ein Beispiel, ne? Aber es gibt genug so alte Fake-News-Stories, die auf das anspielen. Die gab es im 17. Jahrhundert, die gab es davor, die gab es danach. Eine Wirkung hatten die erschreckend lange.
Ja. Naja, diese langen, immer wieder aufgekochten Ideen. Ich meine, gerade in England war es ja gar nicht so von der Hand zu weisen, dass es papistische Verschwörungen gab. Ne? Also beziehungsweise dass es auch durch Herrscherwechsel ja auch durchaus mal die Problematik gab, dass nun vielleicht doch jemand an die Macht kommen konnte, der nicht mehr so im Fahrwasser der Protestanten schwimmen wollte.
Ja, klar,
die, das war ja genial. Vorgängerin von Elisabeth II., ja, Entschuldigung, Elisabeth I. meine ich natürlich, die Maria, die ja sozusagen auch später zu Bloody Mary in der Populärkultur werden sollte, die hat ja auch ein ganz schön hartes Regime gefahren, um den Katholizismus wieder vorherrschend zu machen. Ne? Also insofern sind die durchaus gebrannte Kinder, also insofern kann man das ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist wieder das Gleiche, man lebt natürlich besonders gut, wenn man sich ein Feindbild aufbauen kann, dass man für alles verantwortlich macht, das schiefläuft so, ne? Oder man davon ablenken kann, was denn so schiefläuft, was man selber zu verantworten hat, dann kann man sehr schön auf andere schieben und deswegen kann man das ja auch wunderschön in der Literatur nachvollziehen, ne? Also es kommt immer irgendwo mal bei Shakespeare, aber auch später Papisten kommen immer wieder vor, wenn es darum geht, dass irgendwelche böse Dinge in England passieren.
Ja, und ich meine, Shakespeare ist ja auf einer viel offensichtlicheren Ebene einfach nur ein Propagandasprachrohr der Stuarts auch.
Also, ja. Also alles ja, eindeutig, gegen die Tudors. So. Genau. Also da hat man es halt ein paar. So. Was ja auch wieder lustig ist, auch wieder Verbindung nach Wittenberg. Steht allerdings nur in Regieanweisungen, ist jetzt nicht direkt Teil des Dramas, aber in Hamlet beginnt das Drama damit, dass Hamlet, Prinz von Dänemark, aus Wittenberg zurückkehrt, von der dortigen Universität, wo er studiert hat, was irgendwie sehr lustig ist, weil weder hat Hamlet in Wittenberg studiert, noch gab es überhaupt zu seiner Zeit eine Universität in Wittenberg. Aber was wahrscheinlich Shakespeare machen wollte, er wollte natürlich nochmal das Bündnis sozusagen der Weisheit des protestantischen Wissens in Wittenberg, das Hamlet mitgebracht hat, ne? Was er dann ja anwendet sozusagen, um seinen Thron zu verteidigen und seinen Vater zu rächen.
Ja genau, einfach nochmal klar machen, dass halt der der Gute genau. In der Geschichte ist natürlich ein Protestant.
Der Gute muss natürlich, das ist natürlich der Hintergrund, beziehungsweise natürlich auch Wittenberg als so dass die Universität schlechthin in Europa in der Zeit, die auch die größten Studentenzahlen der Zeit hat, was auch lustig ist. Ah. Also wenn man heute nach Wittenberg kommt, wird man das dieser kleine... Heute steht sie zum einen in Halle und zum anderen ist er nun nicht mehr ganz so groß wie vorher. Wittenberg gibt es zwar immer noch so einen kleinen Ableger davon, aber natürlich die großen Zeiten, die sind lange vorbei. Aber wir hatten es ja schon, jetzt fehlt mir ein bisschen die Überleitung, deswegen war es, glaube ich, eher ein bisschen drastischen Übergang. Das ist wunderbar. Vorhin von alten, genau, wenn wir von alten Geschichten hatten, die immer wieder aufleben. Beispielsweise die Geschichte, die Fake News der Päpstin, die ja immer wieder mal auch für populärkulturelle Filme und Bücher gesorgt hat.
Da gab es ja gerade, wie
der Film jetzt schon her ist.
Ist aber auch eine Weile her, ja. 10 Jahre sind es wahrscheinlich bald wieder. Aber nicht
übermäßig ich glaube auch, lange genau. Her. Mhm. Genau, also das wurde auch schon mal aufgegriffen. Diana Cross oder so hieß, glaube ich, die Autorin, die das Buch aber schon, oh Gott, ich glaube, in den 80ern geschrieben hat oder nicht schon länger her. Und damit ein altes Thema aufgegriffen hat, das aber auch wiederum zur Reformationszeit eine Rolle spielt, nämlich die angebliche Päpstin Johanna.
Ja, das Buch das schreibt 1996 Luther. Und der Film 2009.
Ach. So spät erst.
Ja, tatsächlich.
Okay, gut. Ich dachte erst, das wäre früher gewesen. Na gut, aber. Genau. Sie verteidigt, sie hat ja sozusagen das Ganze auch nochmal etwas pseudo-wissenschaftlich in ihrem Buch zum einen literarisch verarbeitet. Das ist ja auch legitim, dass man solche Stoffe auch literarisch verarbeitet. Aber sie hatte noch einen Anhang dran gehängt, wo sie dann verteidigt, dass das alles natürlich wahr ist. Und auch Luther hat das noch geglaubt. Der schreibt nämlich dann, oder sagt in deinen Tischreden Folgendes, ich habe es hier nochmal aufnotiert: Zu Rom habe ich gesehen, in einer großen Gassen, so stracks nach St. Peters Münster geht, öffentlich in einen Stein gehauen, ein Papst, wie ein Weib mit einem Zepter päpstischen Mantel, trägt ein Kind im Arme. Durch dieselbe Gasse zieht kein Papst, dass er ein solches Bildnis nicht sehen darf. Denn ein Weib mit Namen Agnes, nicht Johanna, sondern Agnes, so von Mainz bürtig war, ist etwa einem Kardinal knabenweise in England geführt, haben wir England wieder, und endlich gen Rom bracht. Da ist sie von Kardinälen zum Papst gewählt worden, aber sie ist zu Schanden und offenbar worden, dass sie öffentlich in derselben Gasse ein Kind gehabt, also zur Welt gebracht hat. Es ist den Buben, also der meinte die Katholiken, eben recht geschehen. Der Teufel hat ihrer fein gespottet mit seinem Kreatürlichen. Also der Teufel hat das Ganze angerichtet. Es nimmt mich Wunder, dass die Päpste solch Bilde leiden können. Also dass es immer noch da steht. Aber Gott blendet sie, dass man sehe, was Papsttum sei, eitel Betrug und Teufelswerk. Worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich auf eine Gasse, die tatsächlich in Rom existiert. Die befindet sich zwischen Kolosseum und der Kirche St. Clemente, die in antiker Zeit Via Sacra hieß. Heute ist es die Via San Giovanni in Laterano. Und Luther meinte, sie heißt ja wohl auch jetzt mittlerweile Vicus Papessa, also sprich die Straße der Päpste. Und berichtet eben von diesem, von dieser Figur der Päpstin, die gerade ein Kind im Arm hat. Was ist nun da dran? Also das Ganze ist offensichtlich wieder etwas, was er aus dem Mittelalter aufgreift. Im 13. Jahrhundert gibt es tatsächlich schon einige Autoren, die darüber schreiben. Der erste, der damit offensichtlich anfängt, offensichtlich auch ganz eindeutig als Kritik gegen das Papsttum gerichtet, war Martin von Troppau, der schon die ganze Geschichte niederlegt. Also da geht es darum, dass ein Johannes Anglicus, ebenfalls aus Mainz, mit sehr konkreten Daten, nämlich 2 Jahre, 7 Monate und 4 Tage auf dem Papstthron gewesen sei. Sie sei von ihrem Liebhaber in männlicher Kleidung zuerst nach Athen und dann nach Rom gebracht worden. Dort habe sie dann mit ihrer Gelehrsamkeit die Leute überzeugt und dann wurde sie zum Papst gewählt und habe dann aber, weil sie von diesem Liebhaber geschwängert wurde, von dem, was sie nicht wusste, plötzlich auf einer Prozession auf dieser besagten Straße ein Kind bekommen und dann ist sie dann vom Mob sozusagen hingerichtet worden. Da gibt es also diverse gruselige Varianten, wie denn das passiert ist. Doch, diese Story, die also eigentlich wirklich jedem eigentlich klar als Märchen auffallen müsste, ist gern geglaubt worden, insbesondere natürlich von Leuten, die was gegen die Kirche hatten, dann insbesondere natürlich die Reformatoren oder die frühen Reformatoren. Jan Hus hat das schon auf dem Konstanter Konzil erzählt, Wycliffe hat das wiedergegeben. Und sagt, naja, also Jan Hus zum Beispiel meint, naja, wie ist das wohl, wenn schon die Päpstin Johanna oder Agnes, dann ist auch Agnes, gewählt würde, dann ist ja offensichtlich da, was läuft da faul? Und das zeigt ja, dass dieses Konsortium von Kardinälen ja offenbar auch schon mal irren kann, nicht? Also denen geht's, ist ganz klar, dass das wahr ist. Die Katholiken gehen davon der Gegenteil aus und sagen, na ja, also das kann ja wohl alles nicht stimmen, das ist ja aber erfunden, um uns zu schaden, ganz klar. Was steckt dahinter? Also dahinter stecken ein paar lokale Sagen. Unter anderem muss es wohl diese Statue wirklich gegeben haben, aber das ist einfach eine Marienfigur.
Das wäre auch mein erster Verdacht gewesen. Auch, so.
Ah, ja, Frau genau. Kind, also die Frau mit Kind, was könnte es denn sein? Entweder das oder was natürlich auch sein kann, das wird auch von manchen vermutet, es könnte sich um eine antike Figur gehandelt haben. Die dann in christlicher Zeit umgedeutet worden ist und dann zum Marienfigur geworden ist und dadurch durch aber ihre eher ungewöhnliche Art der Darstellung ist sie dann vielen aufgefallen, da muss ja irgendwas schief sein. Das nächste ist, dass den Leuten aufgefallen ist, dass obwohl das ja wirklich ein relativ schöner Abkürzung wäre, vom Kolosseum zur St. Clemente zu kommen, man die Prozession aber nicht dadurch geführt hat. Aber das ist relativ klar, denn die, wenn man sich heute mal, ich habe mir vorhin noch mal bei Google Street View die Straße angeguckt, die ist sehr schmal. Also die ist heute schon sehr schmal. Damals war sie es auch. Und wenn man da wirklich mit großem Pomp da durchzieht und noch links und rechts Zuschauer haben will, ist die ein bisschen ungeeignet. Das heißt, man hat es also einfach aus praktischen Gründen hat man diese Straße umgangen. Das ist dann auch die Argumentation, die man auch schon im 19. Jahrhundert bei den katholischen Autoren findet. Und sagen, naja, das ist ja relativ klar, warum das nicht hier lang ging. Da gab es noch was, und zwar eine Inschrift, die Luther dann auch erwähnt. Und zwar stände da 5P bzw. 6Ps hintereinander und das würde so viel bedeuten wie Petre Pater Patrum Papisse Prodito Partum. Also O Petrus, Vater der Väter, enthülle die Niederkunft der Päpstin. Ist wahrscheinlich auch eher so volksetymologisch hergeleitet. Das dürfte auch was Antikes sein. Man weiß, dass da in der Straße ein Mithräenheiligtum war, also für den Mithras-Kult. Und das bezieht sich wahrscheinlich auf einen der Priester, die hier eine Weihe unternommen haben und das Ganze wird dann sozusagen abgekürzt mit diesen vielen Ps, dass dann quasi man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch nicht mehr ganz auflösen konnte, aber für die damalige Zeit eine relativ klare Sache war, was da gemeint ist. Also viele wie es immer so ist, man nimmt sich ein paar Indizien, so was gerade so passt, und führt das dann sozusagen seiner eigenen Verschwörungslyrik hinzu und kommt dann auf die Weise dann zu einem so absonderlichen Geschichte. Also es ist auch relativ klar, wenn man sich die Reihe der Päpste anguckt, da fehlt auch niemand, weder im 10. noch im 11. Jahrhundert, wo man sie gerne eingebaut hätte, und das passt eigentlich alles ganz schön zusammen. Das wusste man im Mittelalter noch nicht, da waren durchaus noch die Regierungszeiten von vielen mittelalterlichen Päpsten dann nach ein paar 100 Jahren auch nicht mehr so ganz sicher, gerade so in dieser Frühzeit. Und das erklärt sich dann selbst. Aber für die Protestanten war das natürlich ein gefundenes Fressen. Man konnte damit natürlich schon zeigen, da siehst du, da lief ja schon früher alles schief. Wenn die sich davon sogar eine Frau an die Spitze wählen konnten, dann ist das ja offenbar nicht mehr von Gottes Geist erfüllt, dieses Konsortium von Kardinälen. Das ist sozusagen die Argumentationslinie gewesen, wo man diese Fake News dann gerne weiter verbreitet hat. Mhm.
Ja, auch da sind wir ja dann übrigens wieder fast beim Einstieg, weil genau dieses, wie du jetzt gerade sagst, die Datierung von Päpsten, geht jetzt nicht um Johanna oder Agnes, aber da wird ja auch gern behauptet, glaube ich, dass die Zeiten halt nicht stimmen und sie natürlich reingepasst hätte oder zumindest könnte man das behaupten, wenn man das verteidigen will.
Ist ja alles gefaked worden.
Ist ja alles genau. gefaked worden und auch in diesem, es gibt dieses Buch eben zum, wie heißt es denn das?
Herbert Illig, das erfundene
Mittelalter. Erfundene Mittelalter, genau. Herbert Illig.
Genau. Bei uns gerne auch Herbert Irrig genannt.
Herbert Irrig, richtig. Lebt auch immer noch der Kerl. Und aber ist, glaube ich, recht leiser inzwischen. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Ne? Als eines der vielen Argumente, der hat ja doch einige vorgebracht, halt nur kein gutes, der hat ja auch gesagt, ja, die Datierung der Päpste ist unvollständig und er sagt, glaube ich, sogar widersprüchlich, wobei das meiner Meinung nach so gar nicht stimmt, aber weiß ich nicht. Und sagt, ja, das kann ja nur passieren, wenn man alles erfindet. Und dementsprechend hat sich da ein Fehler eingeschmuggelt. Ne? Und das kann man natürlich auch über die Päpstin sagen.
Ja. Was ja eigentlich Blödsinn ist, wenn man es erfindet, dann ist ja eigentlich gar nicht widersprüchlich, sondern da schreibt man es ja einmal nieder und dann passt das ja eigentlich alles viel zu gut. Also eigentlich sind ja die Missinterpretationen oder die fehlerhaften Überlieferungen ist ja dann eher ein Argument dafür, dass es doch etwas komplizierter gewesen sein muss in Wirklichkeit.
Ja, oder halt schlecht erfunden, kann ja auch sein.
Ja. Genau. Übrigens hat es auch der Illich nicht erfunden, der hat das nämlich auch übernommen. Es gibt auch noch bereits einen russischen Anführungszeichen Historiker, der auch glaubt, große Teile der Menschheitsgeschichte sind erfunden. Sozusagen die Idee war da schon im Schwange, ich habe den Namen leider wieder vergessen, wie er hieß, aber der behauptet zum Beispiel, die ganze Renaissance wäre, also zwischen Antike und Renaissance hätte es gar nicht gegeben, denn in der Renaissance stehen die Statuen ja so aus wie in der Antike, also muss das dieselbe Zeit sein.
Mhm, also, klar. Das ist sehr plakativ. Aber auch da ist Illig ja relativ. Illig sagt ja auch unter anderem so, der Baustil Romanik, wie kann denn der Romanik heißen, wenn er im 11. Jahrhundert ist? Nee, das muss
früher ja, ja,
gewesen
ja.
sein. Weil ja. Rom, das hat ja keiner mehr gewusst.
Mhm. Aber das krankt natürlich genau an denselben Geschichten, die man natürlich bei jedem großen Verschwörungskonstrukten immer aufgreifen kann. Richtige Verschwörungen funktionieren dann, wenn es eine möglichst kleine Anzahl von Mitwissern gibt und wenn es gut geheim zu halten ist. Wenn man jetzt aber tatsächlich auf die Idee kommt, die gesamte europäische Geschichte ist gefälscht worden, dann müsste man ja in allen Teilen des Reiches alle Chroniken verändern. Man müsste sich dann mit den Arabern absprechen, zu sagen, pass mal auf, ihr müsst mal auch eure Geschichte umschreiben.
Mhm. Man müsste vielleicht sich noch mal
mit den Chinesen fragen, ob sie auch da mitmachen wollen. Das hätte alles ja nicht funktioniert. Das wäre ein riesen Kreis an Mitwissen dann gewesen. Und keiner von denen hat sich jemals danach zu Wort gemeldet und sagt, pass auf. Aber eigentlich ist es ja ganz anders. Das ist ja doch völlig absurd. Und deswegen funktioniert sowas nicht. Und das Gleiche natürlich heutzutage wiederum mit diesen komischen Verschwörungsideen. Da kommt nie einer nach vorne und sagt, pass mal auf, ich habe hier die Belege. Ich gebe mal ein Buch raus, ich mache einen Film, was ich was. Das Ding würde ja einschlagen wie eine Bombe, würde ja über Nacht zum Fantastilier werden, weil er sich dann mal traut, die Belege offen zu legen. Das kommt dann komischerweise nicht. Die wahren Whistleblower, die ja auch dann das machen unter großem Aufwand für Leben und Leib, decken ja eher Verschwörungen auf, die im kleineren Rahmen stattfinden, wo es ja eben tatsächlich nur wenige Mitwisser gibt, von denen sie dann einer sind. Da ist es dann ja auch viel, viel einfacher, sowas geheim zu halten, theoretisch jedenfalls. Und da sieht man, selbst bei den kleineren Gruppen gibt es dann immer wieder Leute, die dann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können.
Ja gut, also ich glaube, das kann man ja auch grundlegend sagen, je allumfassender so ein Verschwörungsmythos ist, desto unwahrscheinlicher wird es. Ne? Das ist bei QAnon offensichtlich, das ist bei all diesen Chemtrail-Sachen und so, ich meine, ja, naja. Ja, was ich spannend finde, ist aber, ich finde ja an sich sowas, wenn wir jetzt bei der Päpstin nochmal kurz über die zur Päpstin zurückkommen, ich finde es ja an sich solche Themen spannend. Also ich mag ja auch Dan Brown zum Beispiel. Ich finde das alles, ist guter Stoff, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich finde es dann wirklich spannend, dass sich, wie heißt sie, Dana Cross, ne? Dass die dann wirklich da im Epilog oder im Anhang dann versucht zu verteidigen, dass das doch alles stimmen würde. Weil das würde ein Dan Brown meines Wissens nach ja nicht tun, weil das ist ja nicht seine Aufgabe, ne? Nee, er darf das gerne machen also, und das gerne verarbeiten und das ist ja auch alles schön und gut, aber wie kommt man auf die Idee? So.
Keine Ahnung. Also wahrscheinlich auch, weil es sich natürlich als Verkaufsargument ganz gut hermacht. Also es gibt irgendwie einen Trend dazu oder einen Hang dazu, Geschichten eher zu rezipieren, wenn sie den wahren Kern haben sollen. Also das macht eine, also der Beisatz nach einer wahren Geschichte macht offenbar ein Buch, einen Film spannender, als wenn man sagt, das ist freilich frei erfunden, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil mir ist beides recht.
Ja, klar.
Aber wenn man natürlich noch sagen kann, oh, wie absurd das ist, und das hat tatsächlich stattgefunden, das scheint viele Leute zu beeindrucken und als Kaufargument sozusagen nochmal herzuhalten. Bei Dan Brown ist es auch so ein bisschen der Richtung. Also er macht das hier nicht ganz so offensichtlich, dass er jetzt irgendwelche Anhänge dranhängt, aber er lässt das schon offen, ob das jetzt tatsächlich da ist oder nicht. Ne?
Also ich glaube, er ist jetzt niemand, der Faktum da ist
sogar, als Fiktion, ne?
Innerhalb der Bücher, wo er natürlich,
genau,
muss er auch nicht, warum sollte er das direkt ansprechen, aber klar, er hat eine fiktive Handlung und er hat die historischen Versatzstücke, die da reinfließen, die er natürlich dann in diesem Kontext als echt und wahr darstellt, klar. Aber das finde ich auch noch legitim. Aber sich dann hinzustellen und irgendwie noch festlegen zu wollen, so, nee, aber das stimmt hier alles. Das finde ich dann das finde ich mutig.
Finde ich auch, ja. Aber naja, gut, sie argumentiert da natürlich sehr, sehr auf sehr wackeligen Füßen. Das ist relativ eindeutig schnell widerlegbar. Aber nichtsdestotrotz, ne, das richtet natürlich auch durchaus großen Schaden an, weil sowas dann gern geglaubt wird. Und wenn man dann dagegen argumentiert, läuft man natürlich Gefahr, dass seine Motive hinterfragt werden. Dass man sagt, naja, das machst du offenbar nicht aus historischem Interesse, sondern aus politischem oder Gesellschaftsinteresse an den Normalismus aufrechtzuerhalten und ähnliches mehr. Da muss man natürlich dann tatsächlich schauen, dass man seine Argumente gut wählt, um das diese Gefahr nicht offen Auges hineinzulaufen. Aber tatsächlich wäre es natürlich spannend gewesen, wenn es, also ich finde es ja eigentlich immer traurig, dass es diese Mythen da nicht wahr sind. Also ich fände die Geschichte der Päpstin Johanna ja total spannend, wenn das zeigen könnte, dass es wirklich eine Päpstin gegeben hätte. Es würde ja sozusagen auch nochmal auch auf heutige Sicht vielleicht das Ganze verändern, zu sagen, naja, wenn es damals schon Päpstin gab, warum nicht heute auch wieder, nicht? Aber die, was natürlich dahinter steht, ist natürlich eine ganz misogyne Idee zu sagen, naja, also die Frau ist das Schlimmste, was man sich auf dem Papstthron vorstellen kann. Da läuft ja was schief, wenn da eine Frau drauf sitzt. Nicht? Und diese Argumentation, der sollte man ja gar nicht erst folgen aus heutiger Perspektive, sondern eher dann daraufhin verweisen, dass es ja durchaus auch wichtige Frauen innerhalb der Kirche bereits auch im Mittelalter gab. Ne? Also die Äbtissinnen, Priorinnen, die ja auch mit Roswit von Gandersheim große Literaten waren, mit Hildegard von Bingen, große Philosophinnen und vieles mehr. Also wo man dann tatsächlich auch mal darauf hinweisen kann, es ist ja gar nicht so schwarz-weiß gewesen durchaus. Also es gibt ja durchaus starke Frauengestalten, die im Rahmen der damaligen gesellschaftlichen Möglichkeiten ja auch durchaus weit gekommen sind. Natürlich auch sich da mit Ellenbogen durchsetzen mussten, aber das muss man dann auch mal zeigen auf dieser Weise. Ne? Das ist eben nicht alles nur negativ Mittelalter als dunkle Zeitalter zu sehen.
Ja, sogar man müsste eigentlich das noch deutlicher betonen. Ne? Also dass es Leute wie Hildegard von Bingen gab, das sagt uns ja in der damaligen Zeit, was für eine durchsetzungskräftige Frau das gewesen sein muss. Ne? Und da gibt's Heldengeschichten, die man ganz real erzählen kann aus der Perspektive. Und trotzdem, also ich schaue mir den Film Die Päpstin jetzt irgendwann mal an. Jetzt bin ich
on the hook. Ja, genau. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich habe mal tatsächlich das Buch mal gelesen, aber naja, gut. Als Roman ganz gut geschrieben, aber naja, auch wie gesagt, wenn man es dann einmal gelesen hat, ist es dann auch gut. Dann weiß ich nicht, ob ich den Film auch nochmal brauche. Aber ja, es ist halt als Fiktion spannend, als historischer Fakt dann eher nicht.
Ja, ich denke. Ja, schön, aber ich glaube, dann haben wir den Bogen doch allumfassend geschlagen, oder? Naja, allumfassend nicht, dann wäre es ein Kreis.
Genau. Ja, sehr schön. Nee, stimmt. Ich glaube, wir haben einen schönen kleinen Parforce-Ritt durch die Reformationsgeschichte machen können. Beziehungsweise, ich glaube, mit rausgreifen bis in nach vorne und nach hinten mehrere tausend Jahre. Aber ich hatte sehr, sehr großen Spaß. Ich hoffe, es ging dir auch so.
Absolut.
Und hoffe, dass wir das mal mit einem anderen Thema mal wiederholen.
Ja, liebend gern. Das machen wir auf jeden Fall. Und ja, danke, ne?
Genau. Und am Schluss natürlich noch einen kleinen Werbeblock. Dein Buch zu den Fake News kann man doch auch käuflich erwerben.
Das kann man, ja.
Und ja, genau. Wo kann man das, wenn man das kann?
Ja, also das Buch ist ja, wie du hast es vorhin schon gesagt, nicht mehr ganz das Neueste. Ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Also ist ursprünglich ein Hörbuch. Das gibt es überall eigentlich, wo man Hörbücher bekommen kann. Das würde ich jetzt den Podcast-Hörern eher vielleicht ans Herz legen, auch weil es das Ursprungsprodukt war. Ich habe es dann aber auch noch in Schriftform und auch das gibt's aber leider tatsächlich aktuell nur auf Amazon. Da muss ich mal was dagegen tun, ja, man kommt jetzt zu nichts.
Das stimmt. Oh ja, genau. Und dann hast du noch ein neues Buch geschrieben, gerade aktuell, das ja auch gerade vertont werden soll. Wird es noch richtig oder wurde es schon vertont?
Das dauert leider noch. Ja, da sind wir gerade mittendrin. Also heute, wir nehmen auf, genau. Am 28. Juni. Ist ganz anderes Thema. Das Buch Populismus leicht gemacht heißt das, ja. Das kommt im Juli raus, aber erstmal nur Print. Ist ein satirische Handlungsanweisung an den Diktator von morgen anhand der Diktatoren von gestern. Und das war jetzt in den letzten Monaten schön, habe eine sehr interessante und auch erfolgreiche zum Glück Crowdfunding-Kampagne ist da abgelaufen. Ja, und das kommt jetzt im Juli, aber ja, Hörbuch kommt auch, allerdings, ich mache es ja diesmal ernsthaft, ne? Also Fake News von gestern habe ich im heimatlichen Studio noch aufgenommen, habe es dann versucht zu optimieren, so Dinge wie Kleiderschrank und so. Klingt aber ganz gut. Aber jetzt will ich ja doch ins Tonstudio. Also und das wird jetzt. Sehr die schön. Netten Leute haben ja ein Tonstudio finanziert. Dann will ich das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Wird noch ein bisschen dauern, wohl im Herbst. Aber ja, freue mich drauf. Wird kommen. Aber ja, man will nicht zu
viel. Viel Arbeit, ne?
Es ist auch viel Vorbereitung. Ja. Ich habe ein bisschen Respekt davor, ein ganzes Buch mal einfach so zu vertonen, wenn man kein Sprecher ist. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer als so einen Podcast hier
einzusprechen.
Ja, wird mein Projekt für die zweite Jahreshälfte, schätze ich.
Bin gespannt. Ich drück die Daumen, sag Bescheid, wenn es rauskommt.
Ja, das natürlich.
Bestelle ich mir natürlich sofort.
Freut mich.
Klasse. Das war der Werbeblock am Schluss. Dann mach's gut und vielen Dank und wie gesagt, bis bald.
Ja, und alle da draußen natürlich danke fürs Zuhören. Dir danke und wir hören uns sicher bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
So, und zum Abschluss melde ich mich jetzt auch nochmal hier aus dem Studio. Ich hoffe, das Gespräch hat dir so viel Spaß gemacht wie mir während der Aufnahme. Und natürlich möchte ich dich einladen, wenn du Mirko noch nicht kennst, wenn du seine Podcasts noch nicht kennst, da auf jeden Fall reinzuhören. Er hat, soweit mir bekannt ist, zumindest 2, Das Geheime Kabinett und Angegraben. Ersteres ein Podcast über kuriose Geschichten aus der Geschichte, ganz ähnlich wie das, was wir auch heute hier besprochen haben, in seiner sehr trocken sarkastischen Art, wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Der zweite Angegraben in einem ähnlichen Stil mit dem Fokus Archäologie, wo ja Mirko auch seinen Hintergrund drin hat. So rum. All diese Shows sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt und du findest sie, wo auch immer man gute Podcasts eben findet. Dann würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn du dich für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anmelden würdest. Das habe ich sonst immer auch gleich am Anfang erwähnt, habe ich diese Folge mal nicht gemacht. Nichtsdestotrotz ist das wirklich die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und ich freue mich riesig über jeden, der da reinkommt. Einen Link dazu, wo dann auch nochmal alle wichtigen Infos zusammengetragen sind, findest du in den Shownotes oder direkt auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ach ja, und übrigens, wenn du auf Spotify hörst, dann hast du wahrscheinlich keine Shownotes, auch dann findest du alles auf ralfgrabuschnik.com, kannst dich oben auf den Podcast-Reiter klicken und findest dort diese Folge mit allen Links drin. Zum Abschluss würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest oder auf Spotify mir folgen würdest. Das hilft mir ungemein. Und ich möchte am Ende, wie jedes Mal, all jenen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr macht das hier mit möglich, dass ich hier so regelmäßig alle 2 Wochen rauskomme, seit 2,5 Jahren inzwischen. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Und wenn du auch zu diesen Besten gehören willst, Gott, dann habe ich alle Infos dazu, wie man mir das ein oder andere zukommen lassen kann, auf der Website zusammengefasst, auf ralfkrabuschnik.com, in der Über-mich-Seite, auf der Über-mich-Seite. Aber auch dazu natürlich einen Link in den Shownotes. Ja, das soll es gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. In unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.